Unser Revision geht weiter und der nächste Satz, der in unserer Vision drin steht, da heißt es, wir leben in Beziehung und nehmen uns gegenseitig wertschätzend wahr. Wir leben in Beziehung und nehmen uns gegenseitig wertschätzend wahr. Das ist vielleicht manchmal nicht Ist-Zustand, aber das ist zumindest den wir für uns formulierten Ausdruck, wie Gemeinde aussehen soll. Und ich bin auch überzeugt davon, dass Gott will, dass wir in Gemeinschaft leben. Wer hat dazu ein Amen? Gott will, dass wir in Gemeinschaft leben. In 1. Mose 2 heißt es, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein ist. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Ich will ihn nicht klonen. Ich will nicht, dass genau das Gleiche wieder rauskommt, sondern das muss passen wie die Faust aufs Auge, wie ein Gegenüber, etwas, das einen ergänzt. Nicht eine Gehilf ihm, sondern ein Wesen, das zu ihm passt. Dann haben wir noch 1. Mose 3, Vers 8. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn im Garten umhergehen, da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Und hier haben wir die zwei Ebenen von Beziehungen gleich am Anfang in 1. Mose verankert, verwurzelt, um welche Beziehung es geht. Es geht erst einmal um dieses Gegenüber auf Augenhöhe, jemanden haben, in Beziehung leben. Das ist ja jetzt nicht nur Mann und Frau gemeint, sondern es ist der Mensch nicht alleine, sondern mit Menschen in Beziehung. Und dann aber dieses Sehnen Gottes nach dem Adam, aber die Eva war ja mit dabei. Mensch, wo seid ihr? Im wahrsten Sinne des Wortes. Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Diese Beziehung zu Gott oder mit Gott. Wir leben in Beziehung und wir haben hier jetzt erstmal gar nicht definiert in unserer Vision, zu wem leben wir in Beziehung. Und mir ist beim drüber nachdenken und vorbereiten aufgefallen, dass wir es ja auch offen lassen, weil wir denken, dass es diese beide Aspekte beinhalten muss, dieses von Mensch zu Mensch und dann aber auch von Mensch, von dir, von mir als Individuum zu Gott. Interessanterweise, und das hört man in unserer schnelllebigen Zeit ganz häufig, könnte jetzt so vielleicht den Versuch starten, will jetzt auch niemand irgendwie bloßstellen, dann bringt er auch noch die falsche Antwort, das will ich auch nicht. Frag mal in eine Gruppe hinein, wie sie sich wirklich erholsamen Urlaub vorstellen. Jetzt könntet ihr vielleicht einfach so, wer hat eine Idee, wie würde man sich richtig erholsamen Urlaub vorstellen? Ja, oh ja, das ist jetzt ja eine ganz weise Antwort. Ich kenne so plakative Antworten wie, oh, so auf einer einsamen Insel, nur mit der, und dann die Frommen sagen jetzt so, nur mit der Bibel in der Hand und so. Kein Menschen um mich rum, das wäre doch Erholung pur. Kennt ihr solche Gedanken? Traut sich keiner zu sagen. Vor Jahren waren wir mal mit Heaven's Gates in Wien, haben dort mit einer philippinischen Gemeinde zusammen Heaven's Gates aufgeführt. Und das war für uns so erstaunlich zu sehen, wenn du manchmal mit deutschen Gemeinden oder europäisch geprägten Gemeinden zusammen bist, dann ist es so, die Leute sagen, wann bin ich dran, dann mache ich dabei was anderes, ich habe noch was zu erledigen, dann komme ich zu den Proben dahin. Da war Treffpunkt morgens, unter der Woche hatten wir das einstudiert. Morgens, ich denke, 9:30 war Treffpunkt. Und wir waren echt schon müde, waren schon 3 Wochen am Stück unterwegs, nur im Reisen mit unseren Kindern. Und wir sind da in die Tiefgarage unten reingefahren und mussten uns gerade so wirklich dazu durchringen, hey, jetzt müssen wir da hoch und nochmal einer philippinischen Gruppe auf Tagalog Heaven's Gates beibringen und so einen Ruck geben. Eigentlich wären wir jetzt urlaubsreif. Und wir, also, jetzt geht's los und wir machen die Türen auf und waren völlig erstaunt, es war eine halbe Stunde vor der Zeit, dass da oben schon voll die Party am Laufen war. Und wir dachten, was ist denn hier los? Und da haben wir gehört Lobpreisen, wir haben gesungen, getanzt und so, 60 Leute waren da, wobei wir nur 35 oder 40 als Schauspieler brauchen. Und wir wussten nicht, wie uns geschieden. Wir sind da hoch, habt ihr eine Parallelveranstaltung? Nee, wir kommen einfach schon früher zusammen. Wir dachten, es ist so wichtig, dass wir einfach die Gemeinschaft ausnutzen und miteinander zusammen sind. Und ich fand das total der Hammer. Und dann waren da in der Küche nebendran welche, die haben permanent Brote geschmiert und so und haben das miterlebt. Und ich dachte mir auf einmal so, gut, die haben mir das dann erklärt, bei den Filipinos ist es kein Problem, dass man nie den Rückzugsraum hat, wo man mal nur für sich ist. Die Häuser sind oftmals nur ein Raum, Hütten, und da leben dann mehrere Generationen zusammen. Die haben keinen Stress miteinander. Sicher, vielleicht könnten die aber auch mal allein sein. Ist jetzt die andere Frage, das andere Extrem. Aber mir hat es was gezeigt von, wie miteinander, wie in Beziehung leben auch sein kann. Dass mir das gar nicht so viel ist, mit anderen Menschen Zeit, viel Zeit zu verbringen. Aber wir, und da möchte ich wieder zurückkommen, wir können uns eher vorstellen, echte Erholung ist auch an einer einsamen Insel, nimmst du dir nicht so viel vor, vielleicht ein Buch lesen, eine Kokosnuss pflücken und am Strand liegen und Muscheln sammeln, maximal. Weil auf der einsamen Insel haben wir folgenden Vorteil: Es gibt niemand, über den wir uns bei Gott beschweren können. Gut, wir kennen das von Adam, der ja dann gesagt hat, also die Frau, die du mir gegeben hast, die ist eigentlich das Problem in unserer Beziehung und in der Beziehung zu dir. Aber, und hier möchte ich mit einsteigen, in Matthäus 18, die Verse 19 und 20, das ist schon genial, wie Jesus da sagt, wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Und dann bekräftigt er das, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft zu Gott. Er ist mittendrin. Man könnte fast sagen, Jesus ist eigentlich Filipino, der liebt es, mit anderen zusammen zu sein. Ihm ist es nicht zu viel Stress. Gut, jetzt kommen gleich die Argumente, aber Jesus hat sie auch zurückgezogen, er war viel mit dem Vater zusammen. Ja, das brauchen wir auch. Wir brauchen diese Rückzugsmöglichkeit. Aber diese Rückzugsmöglichkeit ist eher auf ein Zeitfenster von Stunden und nicht von Monaten, Jahren oder Lebenseinstellung hin zu verstehen. Psalm 133, sehr kurzer Psalm, möchte ihn gerade komplett lesen. Er ist von David. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Ich habe schon mal einen Aufkleber von einem Pastor aus Hanau gesehen mit einem Eintrachtadler. Wie fein, wie lieblich es ist, wenn Brüder in Eintracht zusammen sind und argumentieren, so ins Stadion gehen zu müssen. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, das hinabrann in seinen Bart, an seinem Körper herunter bis zum Saum seines Gewandes. Es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der auf dem Berge Zions fällt, denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Also Zwischengedanke, für uns klingt es absolut nicht antörnend. Stell dir vor, jemand gießt dir eine Flasche Olivenöl übers Haupt und du sagst dann so, das ist so cool, so kostbar, wenn es so durch den Bart trieft und dann die Klamotten runtergeht. Damit können wir nichts mehr anfangen. Das fällt uns echt schwer. Ich war heute Morgen dabei, unsere Tochter einzucremen und habe da die Kaufmanns-Kindercreme genommen und großzügig draufgeschmiert. Und die Dani meinte dann so, wow, die sieht ja eher aus wie ein Butterbrotpapier, wie irgendwas anders. Die konnten sich ja noch nicht wehren, aber für uns ist das zu viel der Salbung nicht köstlich. Aber um was es geht, ist, wie schön und wie wunderbar ist, wenn Geschwister einträchtig zusammen sind. Es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon. Und weil es heißt, denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Wir haben hier eigentlich jeweils eine Verheißung dabei. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da verheiße ich euch, ich bin mit dabei. Und das andere, wenn ihr in Einheit oder in Eintracht, wenn ihr in Beziehung zusammenlebt, dann verheißt der Herr dort Segen und Leben, das niemals enden wird. Es ist wirklich ansteckend, wenn sich Leute mögen. Bei denen ist man gern dabei. Da fühlt man sich wohl in der Mitte. Da ist wirklich, da möchten die Leute, die fühlen sich wie zu Hause. Manch einer denkt sich vielleicht, ich kenne das so von früher, als große Familie mit 7 Kindern, was meiner Mutter echt immer wichtig war, dass wir alle, soweit es möglich war, gemeinsame Mahlzeiten eingenommen haben. Und für uns ist es selbstverständlich und für uns ist es auch jetzt selbstverständlich mit unserer Familie. Und da hatten wir aus der Nachbarschaft einen Kerl, den habe ich immer beneidet. Seine Eltern hatten ein Hotel, Gastronomie, der konnte jeden Tag Pommes essen. Also das wäre richtig genial gewesen, da das Kind zu sein. Und er hat so genossen, wenn der bei uns war am Abendtisch und es gab einfach nur Brot, Wurst und Käse. Weil ihm ging es gar nicht um das Essen, sondern es ging um die Gemeinschaft, um den Austausch, um das Miteinander. Und dann zu realisieren, wie läuft das bei euch denn mit dem Essen? Und dann, meine Eltern, meine Mutter war immer im Service, mein Vater hat gekocht. Wir haben dann halt vom Aufzug her immer wieder mal Essen zu uns hochbekommen, konnten zwar bestellen, was wir wollten, aber das war's. Denn zu denken, wie schlimm. Auf einmal habe ich gedacht, immer Pommes ist vielleicht auch nicht gut. Wo Menschen in Einheit zusammen sind, fühlt man sich wohl und fühlt man sich auch hingezogen. Johannes 17 sagt Jesus, ab Vers 22, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle Zeit zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Wieder diesen Blick, nicht nur aus dem Selbstzweck heraus. Beziehungscharakter hat nicht nur was, damit mir es irgendwie besser geht. Wir kommen da später drauf. Oftmals geht's mir gar nicht besser in Gemeinschaften, Beziehungen. Oder zumindest habe ich den Blick dafür verloren, was besser ist und ich sehe nur noch was eigentlich nicht so gut läuft. Aber wieder diese Verheißung dabei, dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Ich war letzten Sonntag, bin ich mit dem Framo Kaltenbach zusammen in einer Gemeinde in Nordhessen gewesen. Die hat sich in den letzten Monaten halbiert, jetzt sind nur noch 15 Leute da und sind sehr verstritten untereinander und haben eigentlich keine Perspektive mehr. Und die Frage ist, muss man das Gebäude verkaufen, Gemeinde auflösen und so weiter. Ich denke, wir kennen ähnliche Szenarien von vor ein paar Jahren. Sowas kann einen ja auch treffen und keiner fühlt sich wirklich verantwortlich für diesen Fall, aber der andere, von dem weiß ich, was der alles verkehrt macht. Und dann zu denken, in dieser Stadt, Jesus, hast du nicht Gemeinde als Hoffnung für die Welt gesehen? Und jetzt scheint es mir eher ein hoffnungsloser Fall zu sein. Und dann zu denken, Jesus, wie kommt es, dass du so einen Blick hattest für, guck, dass ihr zu zweit, zu dritt zusammen sind, Einheit, ich bin mitten dabei, das wird die Welt anspornen, da werden sie sich hinzugezogen fühlen. Es wird attraktiv sein und wir kommen an Punkte in unserem Leben und auch im Gemeindeleben, wo wir denken, um Himmels Willen, wie lange muss ich mir das noch antun? Und dann zu wissen, aber trotzdem sagt Jesus, und er sagt es ja nicht, um uns zu ärgern, sondern weil es einfach eine Verheißung ist, dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast. Wir haben zudem geschrieben, dass wir uns gegenseitig wertschätzend wahrnehmen wollen. Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf eine innere allgemeine Haltung anderer gegenüber. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein Wesen. Sie ist eher unabhängig von Tat oder Leistung. Auch wenn solche die subjektive Einschätzung über eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen. Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und Anerkennung und drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Wertschätzung, da steckt so viel drin. Wir machen manchmal die Fehler, auch bei unseren Kindern, dass wir ihnen scheinbar nur Wertschätzung gegenüber ausdrücken, wenn sie das, was sie machen sollen, daheim gut machen oder wenn sie mit den schulischen Leistungen uns nicht blamieren, sondern wir uns doch damit brüsten können. Dann kann sein, dass Wertschätzung rüberkommt. Oder wie oft ist die Gefahr vielleicht da, auch in Gemeinde, dass Wertschätzung nur dort, wo Dienste oder Aufgaben erfüllt werden oder gut erfüllt werden, rübergebracht wird. Jesus macht es anders. Er beginnt mit der Wertschätzung und das motiviert Menschen, was zu machen. Nicht, ich mache was, damit ich die Wertschätzung bekomme. Dieses Karussell ist so wie, ich versuche irgendwann mal hinterherzulaufen und ich komme nicht rein. Das ist sicher auch eine grundsätzliche Entscheidung von jedem Einzelnen von uns, dass wir mit Wertschätzung einander begegnen. Und ich stelle fest, ein wichtiger Punkt von Wertschätzung ist auch zum Beispiel, dass ich von jemandem den Namen weiß. Und das fällt mir unheimlich schwer. Namen, das ist ja echt ganz furchtbar. Würdest jemandem eine Nummer geben oder sowas, das könnten wir wahrscheinlich merken. Aber Namen merken, das kostet mich richtig viel. Und ich merke, dass ich das zumindest bei unserem Pastor früher echt immer total verurteilt habe, wenn der von Leuten aus der Gemeinde den Namen nicht wusste. Und er hat das ja selber schon gemerkt, wie ich dann auf einmal rumgeeiert bin und den Namen von jemandem nicht kannte, der schon jahrelang dabei ist oder im Alpha-Team oder sonst irgendwo. Und dann zu merken, ja, allein mit dem Namen beginnt's schon, aber der Name allein macht's nicht aus. Wertschätzung ist so viel mehr. Wertschätzung bedeutet, dass ich mich auch mit dem anderen zusammensetze, um uns auseinanderzusetzen. Uns, und da kann ich sicher auch von mir sagen, mir fällt es viel leichter zu sagen, was mir nicht passt an jemanden, einer Situation, einem Sachverhalt, aber nicht das, was ich gut finde und was mir gefällt oder was ich wertschätze. Was machen wir aber, wenn man unterschiedliche Ansichten hat? Was machen wir, wenn wir auf einmal mit unterschiedlichen Überlegungen an Dinge herangehen? Ich bin überzeugt, dass Gott die Menschen gemacht hat in Unterschiedlichkeit. Das fordert mich sehr heraus. Das ist sicher auch vor allem ein Appell an mich, zu sagen, ihr müsst gar nicht alle so sein wie ich. Und ich muss erkennen, ich muss nicht so sein wie ihr, sondern dass die Summe an Menschen, die wir hier sind, mit dieser Unterschiedlichkeit hat Gott uns gemacht zu einem ganz besonderen Zweck, damit wir uns ergänzen. Und für mich war das heute Morgen auch so ganz tiefgreifend zu denken, ja, wenn ich mich jetzt da hinsetze, dann glaube ich, dass Gott keine Zufälle macht. Wenn ich jetzt heute hier bin, obwohl es eigentlich gar nicht geplant war, und dann zu merken, ja, Gott ist immer noch am längeren Hebel. Er hat uns gemacht und er hat uns zu einem Zweck gemacht. Nicht um sich zu ärgern, hat er uns, nicht dass wir uns ärgern, hat er uns unterschiedlich gemacht, sondern dass wir uns gegenseitig ergänzen. Und ich möchte dazu so einen persönlichen Kommentar sagen, den hat ein Koch, Fernsehkoch mal geprägt, diesen Satz. Er meinte, Sushi ist auch keine Lösung. Und ich würde sagen, Trennung ist oft auch keine Lösung. Weil Trennung bedeutet nur, dass ich vor einer Konfrontation, vor einer Situation davonlaufe und diese Situation wird mit jedem oder mit irgendeinem beliebigen anderen Menschen wieder kommen oder auftauchen können. Ich möchte mit dem Hebräerbrief weitermachen. Hebräer 13, Vers 1, da heißt es, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Hebräer 13, Vers 1 und folgende Verse. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Habt ihr gewusst, dass man auch mit nicht aufrichtiger Liebe einander lieben kann? Gut, mit Lippenbekenntnisse, das gibt's schon. Aber für mich klingt da sowas mit wie, wir können uns offensichtlich entscheiden. Wir können offensichtlich uns dazu entscheiden und zu sagen, ja, ich lasse mich auf die Gruppe von Menschen ein. Ich mache sozusagen eine Art Stage-Diving, dass ich mich auch mal getragen, also für alle, die jetzt nicht wissen, was Stage-Diving heißt, das machen die Rocksänger, die der Thomas früher gehört hat, und die stehen dann an der Bühne so, und wenn da die jubelnde Menge ist mit den Händen oben, und dann werfen sich die mal so in die Menge und die Leute tragen sie so auf Händen, also wenn genügend Fans da sind, und hoffen, dass sie irgendwann wieder zurück auf die Bühne kommen. Genau. Lasso betet ja, dass ich das auch irgendwann mal machen könnte, theoretisch. Und ob ich das dann ausprobieren würde, weiß ich nicht, aber ich bete mit dafür, dass wir es optional machen könnten. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen. Denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Ich möchte Mut zusprechen. Öffne mal dein Haus. Lad mal jemand ein. Schau mal in der Gemeinde, mit wem habe ich eigentlich bisher wenig zu tun gehabt, oder und sag nicht, der oder die haben mich ja alle noch nie eingeladen, sondern öffne mal dein Haus. Gut, manch einer nimmt die Einladung vielleicht nicht an, und das kann auch sein, manchmal berechtigt, weil er Termin nicht kann, und manchmal vielleicht aus der Unsicherheit oder aus der Angst, oh, sonst muss ich den nur auch mal einladen. Und vor allem, wenn du jemand einlädst, fahr nicht zu dick auf, was du alles auf dem Kasten hast. Uns ist es mal so gegangen, wir waren mal von Bekannten aus unserer Gemeinde, ungefähr unser Alter, waren wir eingeladen zum Essen. War eigentlich so ein Freitagabend, irgendwie nichts Besonderes, und wir kamen da ran und die haben so wie das Silberbesteck von der Oma rauszogen und Teller mit Goldrand, und es gab Lamm, und das sah eigentlich aus wie in so einem Feinschmeckerlokal. Und ich habe da gegessen und gesessen und dachte mir, ich lade die nie zu uns ein. Bei uns gäb's irgendwie halt Pizza oder sonst irgendwas. Der Level ist mir zu hoch. Dann die Angst, was, wenn ich dem nicht genüge? Verkehrtes Denken von mir, weiß ich auch. Wahrscheinlich hätten die das ja auch genossen. Hat sich anders ergeben, er ist weggezogen, ist Bürgermeister geworden. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Bitte? Ja, gell? Vergesst nicht, Gastfreundschaft anderen zu erweisen. Und dann Vers 3. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihnen ihren Schmerz am eigenen Leib spüren. Gut, wir kennen jetzt wahrscheinlich nicht so viele Menschen, die im Gefängnis sind. Und doch kennen wir viele, die vielleicht in irgendeiner Situation gefangen sind, die isoliert sind, die sich vielleicht selber hohe Mauern aufgetürmt haben. Denkt an diejenigen, fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Für mich ist, gerade wenn ich so in Dieburg am Gefängnis vorbeifahre, immer wieder dieses, ich würde das so gerne mal rein, um den Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen und dann zu denken, aber wer bin ich? Gut, da muss man ja als Gefängnispfarrer entsprechend ja auch seinen Zugang schon haben, den habe ich ja so nicht. Die andere Frage wäre, was könnte ich denen sagen? Wie könnte ich sagen, dass es bei denen auch was bewirkt? Und andererseits zu denken, Gott hat mir nur, oder Gott gibt uns nur den Auftrag, dass wir die Liebe Gottes weitersagen sollen. Wie es der andere aufnimmt oder ob er es aufnimmt, das ist nicht mein Problem. Aber da denkt an die, die im Gefängnis sind. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden. So Anteil aneinander haben, im Miteinander wahrnehmen, wie geht's denn dem einen? Manchmal, da verpassen wir das in der Gemeinde, wie zu erzählen, dass die Sigrid im Krankenhaus war und irgendwie die Bekannten und die Verwandten, die wissen's und wir wussten's vielleicht zum Teil, aber irgendwie hat dann auch der Gottesdienstleiter das gar nicht den Appell gewusst, lass uns doch dran Anteil haben oder dass die Rahel jetzt gerade in Kur ist oder wie der Karl, der sagt, ey, ich hatte keinen Job und danke aber für die Gebete. Anteil haben heißt eigentlich gerade auch solche, vielleicht, nee, es sind keine belanglosen Dinge, sondern es sind Dinge, die doch uns Menschen bewegen. Und es sollte mich nicht kalt lassen, wenn eins meiner Freunde, meiner Mitmenschen leidet. Vers 4, haltet die Ehen in Ehren und bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. Ich möchte dazu sagen, sich trennen ist kein Kavaliersdelikt. Sich trennen ist nicht nur so eine rationale Entscheidung von, ich komme wahrscheinlich ohne dich besser klar. Ich habe in den letzten Wochen von 3 Bekannten mitbekommen, dass sie sich getrennt haben. Und dann zu merken, das ist eigentlich echt ein Schmerz für alle, die beteiligt sind. Für die Schwiegereltern, wobei man sagen müsste, okay, die soll es am wenigsten tangieren. Aber für die Leute, Eheleute selber und auch für die Kinder, das ist nicht so, dass es danach einfach ist, sondern dann fängt eigentlich der Kampf erst richtig an. Und eine Bekannte von mir sagte, ich habe mich so hintergangen gefühlt, als ich realisiert habe, mein Mann hat sich von mir, oder wir konnten nicht mehr, und er hat seinen Unterhalt so runter reduzieren wollen und hat anwaltlich versucht, mich dazu zu bringen, dass ich mehr arbeite, trotz den Kindern, die da sind, und dann haben wir herausgefunden, dass mein Mann eigentlich noch für sich zum Leben 4.000 Euro übrig hat. Und dann zu merken, boah, was da für ein Frust und für ein Schmerz da ist. Sich trennen ist kein Kavaliersdelikt. Vers 5, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen und dich nicht im Stich lassen. Wie schon bei den 3 gescheiterten Ehen zu sehen, ist es immer wieder ein erbitterter Kampf dann ums Geld. Und Geld ist sicher ein ganz großes Thema in unserem Herzen und in unserem Verstand. Und da müssen wir auch für uns bitten, Gott schenk uns dann einen guten, gesunden Blick, wie wir mit Finanzen richtig umgehen. Was ist dein Gedanke, was ist deine Vision und wie setzen wir das Geld ein, dass dein Reich auch gebaut wird? Und dann Vers 6, deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Und das finde ich so genial an Gott immer wieder. Wenn wir uns auf Beziehung einlassen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Es ist eine Verheißung, er ist da. Wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Dort wird Segen und Leben in Ewigkeit verheißen. Und wenn wir uns an das, was in Hebräerbrief steht, dass wir uns entscheiden sollen, dafür in aufrichtiger Liebe zu lieben, wenn wir Gastfreundschaft leben und erleben, wenn wir an Gefangene denken, an Menschen, die gefangen sind, als wären wir selbst dort, Menschen, die misshandelt werden, als würden wir selber den Schmerz spüren, wenn Empathie da ist, wenn wir unsere Ehen in Ehren halten und einander treu bleiben und ein gesundes Verhältnis zu unseren Finanzen haben, dann können wir mit Zuversicht sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Wir leben in Beziehung, soll also nicht nur eine Parole sein. Erinnert euch an die Punkte meiner letzten Predigt von vor zwei Wochen. Das war erstens, wer weiß es noch, Bibel lesen, zweitens und drittens, genau, das Wort kennen, Punkt 1, den Herrn kennen, Punkt 2 und die Menschen kennen, Punkt 3. Gleicher Gedanke, anders ausgedrückt. Das Wort kennen, den Herrn kennen und die Menschen kennen. Und Beziehung und Konflikt gehören zum Zusammenleben. Das ist grundsätzlich auch nicht verkehrt. Sorgen müssen wir uns nur machen, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat. Und das wird erst richtig denn schlimm, wenn wir merken, dass wir eigentlich mit der Stille besser leben, wie mit dem Gespräch, mit dem Austausch oder mit dem gesunden Streit. Zu unserer Vision haben wir zwei Dinge notiert, die uns so für die nächsten Jahre daraus hin wichtig sind. Wir sind in mindestens, einem diakonischen Projekt tätig. Wir wollen, dass einmal pro Jahr eine beziehungsfördernde Veranstaltung stattfindet und einmal pro Jahr findet eine Lehrveranstaltung zum Thema Beziehung statt. Das war, was wir so als Gemeindeleitung dazu notiert haben, wenn wir leben in Beziehung und nehmen uns gegenseitig wertschätzend wahr. Und da möchte ich uns echt einladen, dass wir, wenn wir so unsere Gemeindekalender anschauen, gucken, was sind da die Themen, dass du und dass wir uns da auch einfach bewusst für Dinge entscheiden und sagen, ich möchte an beziehungsfördernden Veranstaltungen teilnehmen. Wisst ihr was? Im Herbst Heavens Gates, das wird so eine super sein. Wir werden uns wieder auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen und werden Begabungen von Leuten zum Vorschein sehen, von denen wir das noch nicht mal zu träumen gewagt haben. Wir werden miteinander lachen, wir werden miteinander weinen und wir werden erleben, wie Gott sich dazu stellt. Das ist eine coole Sache. Wir wollen auch so den Blick für uns als Gemeinde weiten, dass Beziehung ein Thema ist, an dem wir dranbleiben wollen. Beziehung ist mehr als nur sonntags in Interessenvereinigungen zusammenzusitzen, sondern es geht darum, dass Gott sich gerne in unsere Gemeinschaft, er sollte der sein, nicht ich als Pastor oder Musiker, sondern er möchte eigentlich gerne der sein, der Stage Diving betreiben kann, den wir auf Händen tragen und den wir auch würdigen und wertschätzen. Halleluja. Ich sage jetzt einfach mal Amen, weil ich bin fertig, steht nichts mehr drauf. Und ich möchte mit uns beten. Halleluja. Jesus, Beziehung ist ein weites Thema und das kann man nicht in ein paar Minuten abhalten, mit ein paar Gedanken drüber streifen und dann mit das so machen, wo es 1, 2, 3 und dann gehen auch tiefgreifende und tiefgehende Konflikte weg. Ist nicht so. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, der unsere Seelen heilt, der uns beziehungsfähig macht, dort wo der Fresser und wo der Kaputtmacher Beziehungen zerstört hat. Beziehungen in Form von Ehen, Beziehungen in Form von Menschen, die zusammen in Projekte, in Arbeitsbereiche, in Aufgaben gestanden sind und sagen, ich kann und will mit dir nicht mehr. Jesus, ich bete dich, dass du unser Herzensmann bist, der uns weiter zueinander bringt und enger zu dir. Jesus, ich bete dich, dass dein Segen uns heil macht für Beziehungen. Jesus, ich bete nicht, dass Probleme nicht auftauchen, sondern dass wir lernen, mit Problemen gut und konstruktiv umzugehen. Danke, Jesus, dass dein Segen da ist. Ja, dass du uns liebst und dass du uns aufrichtest und dass dein Blick auf Gemeinde ist, ob in der Gemeinde in Nordhessen, bei uns in Babenhausen, wo auch immer Gemeinde Jesu ist, dass du sagst, das ist die Hoffnung der Welt, auch wenn sie das von sich selber nie denken würden oder den Blick verloren haben. Du sagst, ihr seid die Hoffnung der Welt. In Jesu Namen. Amen.